Guten Tag, ich begrüße alle ganz herzlich. Wir stehen in Matthäus 27, sind bis Vers 10 gekommen und jetzt lesen wir gleich ab Vers 11 bis Vers 26. Bitte, Christian.
Jesus aber wurde dem Statthalter vorgeführt. Und der Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König der Juden? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst es. Und als er von den hohen Priestern und den Ältesten angeklagt wurde, antwortete er nichts. Da spricht Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie viele sie gegen dich vorbringen? Und er antwortete ihm auch nicht auf ein einziges Wort, sodass der Statthalter sich sehr verwunderte. Zum Fest aber war der Statthalter gewohnt, der Volksmenge einen Gefangenen loszugeben, den sie verlangten. Sie hatten aber damals einen berüchtigten Gefangenen mit Namen Barabbas. Als sie nun versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Wen wollt ihr, dass ich euch losgeben soll? Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Während er aber auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten, denn im Traum habe ich heute um seinetwillen viel gelitten. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten die Volksmengen, dass sie den Barabbas forderten, Jesus aber umbrächten. Der Statthalter aber antwortete und sprach zu ihnen: Welchen von den beiden wollt ihr, dass ich euch losgebe? Sie aber sprachen: Barabbas. Pilatus spricht zu ihnen: Was soll ich denn mit Jesus tun, der Christus genannt wird? Sie sagen alle: Er werde gekreuzigt. Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien über die Maßen und sagten: Er werde gekreuzigt. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Tumult entstand, nahm er Wasser, wusch seine Hände vor der Volksmenge und sprach: Ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Dann gab er ihnen den Barabbas los. Jesus aber ließ er geißeln und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt werde.
Vielen Dank. Wir haben gesehen, wie der Herr Jesus durch drei Prozessphasen des jüdischen Gerichtes hindurchgezogen wurde. Ein kurzer Prozess war es. Und dann haben wir aber gesehen in Matthäus 27, Vers 2, dass gleich nach der Urteilsverkündigung im Sanhedrin der Jesus abgeführt wurde und Pontius Pilatus, dem Statthalter, übergeben wurde. Vers 2. Lies du nochmals Vers 2.
Und nachdem sie ihn gebunden hatten, führten sie ihn weg und überlieferten ihn dem Statthalter Pilatus.
Genau. Also der Prozess vor dem Sanhedrin, der da in 27,1 beschrieben wird, als die Sonne aufgegangen war, fand statt in der königlichen Säulenhalle im Tempel. Das ist die südliche, gigantische Halle gewesen am Südende des Tempelplatzes. Da, wo heute die El-Aqsa-Moschee steht. Und der direkte Weg vom Tempel zu Pontius Pilatus, der seinen Sitz hatte bei dem heutigen Jaffa-Tor, der Altstadt von Jerusalem, da gab es eine Brücke von der Westmauer des Tempels, die ist noch heute zum Teil besuchbar. Die Brücke ging bis zum, war ideal, um dann eben zum Prätorium geführt zu werden. Und zwar völlig abseits von möglichen Volksmengen. Ganz diskret. Und jetzt ab Vers 11 haben wir diesen Prozess vor Pilatus. Frage: Warum übergeben die jüdischen Führer Jesus Christus, Pontius Pilatus? Warum üben Sie die Todesstrafe nicht selber aus. Sie durften sie nicht. Warum? Genau, also um 6 nach Christus, als Archelaus, ein Sohn von Herodes dem Großen, dem Kindermörder, abgesetzt wurde von den Römern, wurde Judäa eine Provinz unter der Aufsicht von einem römischen Statthalter. Und von da an war das Recht auf Todesstrafe eben entzogen. Und darum lesen wir im Johannesevangelium, dass die jüdischen Führer Pilatus sagen, wir quasi können die Todesstrafe nicht ausführen. Das war so. Und darum mussten sie ihn den Römern überführen. Das heißt, wäre Jesus Christus aufgetreten vor dem Jahr 6 nach Christus, wäre Psalm 22 nicht in Erfüllung gegangen. Denn dort wurde ja vorausgesagt, dass der Messias an Händen und Füßen durchbohrt werden sollte. Können wir kurz aufschlagen? Psalm 22. David beschreibt über 1000 Jahre vorher, also im 11. Jahrhundert vor Christus, den Tod des Messias. Ganz viele Details, die sich so wörtlich erfüllt haben. Und da lesen wir in Psalm 22, Vers 17.
Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben.
Also, Hände und Füße durchgraben. Im Judentum hätte man den Herrn Jesus gesteinigt. Und dann wäre das nicht in Erfüllung gegangen. Also weltgeschichtlich musste diese Veränderung kommen. Die Römer haben Israel erobert im Jahr 63 vor Christus und eben ab 6 nach Christus dann Judäa verwandelt in eine römische Provinz unter der Aufsicht von einem Statthalter. Und das war die Voraussetzung, dass eben der Sanhedrin seine Todesstrafe den Römern überlassen musste. Und so wurde der Herr Jesus schließlich gekreuzigt. Und vielleicht noch ein Detail im Psalm 22, wenn wir schon da sind. Wie werden die Feinde genannt in Vers 17 im Zusammenhang mit der Durchbohrung? Hunde. Das sind nicht koschere Tiere. Aber wir haben im Psalm 22 auch Menschen, die mit koscheren Tieren verglichen werden. In Vers 13. Liest du?
Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Baschan mich umringt.
Und noch Vers 14.
Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe, reißend und brüllend.
Ja, also wir haben Feinde, die werden als Stiere bezeichnet, dann wird ein brüllender Löwe erwähnt und Hunde. Nun ist es so, aus Apostelgeschichte 10 wissen wir doch in der Geschichte von Petrus, wo er in der Vision unreine Tiere sah, die er essen sollte. Und später wird erklärt, dass diese unreinen Tiere ein Bild sind für Heiden, für Nichtjuden. Also folglich sind die reinen Tiere in der Bibel, die koscheren Tiere, ein Bild für Juden. Und in Psalm 22 haben wir eben Stiere von Basan, gewaltige Stiere von Baschan, die den Herrn als Feinde umringt haben. Das sind die jüdischen Führer. Aber die Durchbohrung wird nicht den Stieren zugewiesen, sondern den Hunden. Und so haben die Römer den Herrn gekreuzigt. Aber die jüdischen Führer haben den Herrn zum Tod verurteilt. Und hinter all dem stand eben der brüllende Löwe. Der Ausdruck brüllender Löwe wird ja wörtlich aufgenommen in 1. Petrus 5, Vers 8, wo es heißt, der Teufel geht umher als ein brüllender Löwe. Das ist ein Zitat aus Psalm 22. Hinter all diesen Feinden stand der Satan. Ja, jetzt gehen wir zurück zu Matthäus 27. Und nun haben wir gesehen, in Vers 11 stellt er die Frage, bist du der König der Juden? Nun, was war die Anklage, die gegen ihn erhoben wurde vor Pilatus? Kommt hier nicht so deutlich zum Vorschein, aber sie wird eigentlich vorausgesetzt. Schlagen wir mal kurz auf, Lukas, die Parallelstelle. Und da sehen wir vier Anklagepunkte. Lukas 23, Vers 2. Darf ich bitten, Christian?
Sie fingen aber an, ihn zu verklagen und sagten, diesen haben wir befunden als einen, der unsere Nation verführt und sie davon abhält, dem Kaiser Steuer zu geben, indem er sagt, dass er selbst Christus ein König sei. Pilatus aber fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Er aber antwortete ihm und sprach, du sagst es. Pilatus aber sprach zu den hohen Priestern und den Volksmengen, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber bestanden darauf und sagten, er wiegelt das Volk auf und lehrt durch ganz Judäa hin, angefangen von Galiläa bis hierher.
Ja, also vier Anklagepunkte. Vers 2, der unsere Nation verführt. Ein Volksverführer. Und zwar gefährlich, angeblich aus folgendem Grund, denn er sagt den Juden, sie sollen den Römern keine Steuern bezahlen. Und das war natürlich für die Römer eine relevante Anklage. Nicht wahr? Wir haben ja gesehen vor dem Sanhedrin, was war der Anklagepunkt, der zur Todesstrafe führen sollte? Die haben nichts gesagt von, er will nicht, dass man den Römern Steuern bezahlt. Ja, aber was haben Sie gesagt vor dem Sanhedrin? Das sagen Sie ja jetzt dem Pilatus, nicht wahr? Er wiegelt auf. Aber vor dem Sanhedrin, ja, wir müssen nochmals aufschlagen. Wir haben das letztes Mal gesehen in Kapitel 26. Der Jesus wurde vom hohen Priester unter Schwur gestellt, um die Frage zu beantworten, ob er der Messias, der Sohn Gottes sei. Und dann hat er es getan. Ich weiß, das war Vers 63. Er hat es getan, Vers 64, und gesagt, du hast es gesagt. Also, jawohl, bedeutet das. Doch ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Sohn des Menschen zu Rechten der Macht, ein Ausdruck für Jahwe, den Ewigen, ein Ersatzwort, sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat gelästert. Also er wurde angeklagt der Gotteslästerung. Aber wir haben letztes Mal ja gesehen, dass der Talmud, beziehungsweise die jüdische Tradition, sagt, dass Lästerung ist, die Anklage der Lästerung wäre nur zulässig, wenn der Name Jahwe ausgesprochen wird und nicht ein Ersatzname. Aber das war also das Argument, er hat Gott gelästert, weil er gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Und das war natürlich für die Römer überhaupt nicht von Bedeutung. Das war ihnen vollkommen egal. Und darum, sie haben ihn verurteilt wegen Lästerung, dann gehen sie zu Pilatus, aber sie sagen etwas ganz anderes. Und zwar sagen sie erstens, er habe das Volk verführt, er habe gesagt, man soll den Römern nicht die Steuer bezahlen. Das ist relevant. Und zwar, das wäre ja Rebellion gegen die römische Herrschaft. Aber wir wissen ganz genau, dass an diesem Dienstag vor Karfreitag, den wir sehr ausführlich angeschaut haben, die Frage gestellt wurde, darf man dem Kaiser Steuern bezahlen oder nicht? Und der Jesus hat gesagt, gebt mir eine Münze. Man hat ihm einen Dinar gegeben mit dem Bild des Kaisers drauf und hat gesagt, wessen Bild ist das? Des Kaisers. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und damit konnte niemand weiter argumentieren. Und jetzt wird hier gesagt, er würde quasi gegen das Steuerzahlen reden, was also eine reine Lüge war. Dann dritte Anklagepunkt. Wie? Er sagt, dass er Christus ein König sei. Und das war natürlich relevant für die Römer. Ich meine, jeder konnte sagen, ich bin der Messias. Aber hier wird gesagt, der Messias, Christus, ein König. Und damit war er quasi eine Gegenmacht gegen den Kaiser und stellte die Autorität des Kaisers in Frage, wenn jemand sich quasi zum König macht, ohne von den Römern genehmigt worden zu sein. Und dann weitere Anklage. Er wiegelt das Volk auf, Lukas 23, Vers 5, indem er durch ganz Judäa hin lehrt. Also relevant war für die Römer, er wiegelt das Volk auf zum Aufstand. Das waren alles relevante Anklagepunkte für die Römer, aber jeder Punkt war ein Lug.
Ja? Dann hat Jesus, also da bei der Antwort nimmt er ja den Namen Gottes als Yahweh nicht.
Nein.
Also er bestätigt es ja nur, dann wäre es eigentlich nichts Gesetzesbruch.
Genau, wir haben ja letztes Mal, als wir den Prozess studiert haben, beziehungsweise vorletztes Mal, haben wir gesehen, dass die jüdischen Richter mehr als 20 Gesetze gebrochen haben in diesem Prozess. Und eben ein Gesetz, das sie gebrochen haben, war dies, die Behauptung, jemand hat gelästert, ohne dass man den Namen Yahweh ausgesprochen hat, war nicht relevant. Und der Herr Jesus hat eben nicht Yahweh gesagt, sondern er hat gesagt, die Macht, hebräisch Gevura, das war ein Ersatzname für Yahweh, aber das wäre nach jüdischem Recht nicht relevant gewesen für die Todesstrafe. Ist es so klar? Gut, aber eben, so argumentieren sie nicht, sondern sie argumentieren bei den Römern ganz anders, eben, dass die Römer da wirklich aufgeschreckt werden. Und das wird eben hier zusammengefasst. Ich meine, Lukas wird gesagt, sie haben gesagt, er sagt, er sei ein König. Und jetzt sind wir schon einen Schritt weiter, hier in Vers 11 von Matthäus 27. Der Statthalter fragt ihn, bist du der König der Juden? Also jetzt geht der Sache auf den Grund. Was sagt der Angeklagte zu diesem Punkt? Und der Jesus bestätigt es. Du sagst es. Das ist im Altgriechischen die Art und Weise, wie man betont, sagt, jawohl, so ist es. Also das ist nicht wie im Deutschen, wo man sagen kann, das sagst du. Um zu sagen, das meine ich nicht. Du sagst es. Das ist im Griechischen die Bestätigung. Wer das nicht glaubt, kann das nachschauen in der Standardgrammatik von Blas de Brunner, wird das schön erklärt. Also er bestätigt, jawohl, ein König. Aber das war eben doch nicht relevant. Warum nicht?
Er hatte dann erklärt, dass sein Reich nicht von dieser Welt war, in Johannes.
Ja, genau. In der Parallelstelle Johannes erklärte Herr Jesus, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Können wir kurz aufschlagen? Wie?
Johannes 18.
Ja. Und zwar wollen wir es genau lesen. Und zwar lesen wir ab Vers 33.
Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du dies von dir selbst aus oder haben dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du noch ein König? Doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Es ist aber ein Brauch bei euch, dass ich euch an dem Passa einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien wieder alle und sagten, nicht diesen, sondern den Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber.
Danke. Also, der Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und sagt, dass seine Diener nicht kämpfen. Und damit war die Sache erledigt. Und Pilatus war es klar. Er ist ein König der Juden, aber der setzt da nicht ein Königreich durch gegen die römische Macht. Aber ganz wichtig ist das Wort jetzt in Vers 36. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Der Jesus kam in diese Welt. Und dann mit 30 Jahren hat er begonnen zu predigen. Matthäus 4. Was hat er gesagt? Wir können kurz aufschlagen. Da wird seine Predigt kurz zusammengefasst. Und zwar Kapitel 4, Vers 17.
Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen.
Jawohl. Reich, Basileia, bedeutet eigentlich Königreich, wie im Englischen Kingdom. King, das Wort König steckt da drin. Basileia kommt von Basileus, König. Also Reich ist manchmal ein bisschen zu schwach im Deutschen. Königreich wäre noch klarer. Also das Königreich der Himmel ist nahe gekommen. Himmel ist übrigens hier auch wieder ein Ersatzwort für Jahwe. Die Rabbiner haben eben nicht nur gesagt Gvura, Macht, oder Memra, das Wort, wie in Johannes 1,1, im Anfang war das Wort, das ist ein Ersatzname für Jahwe, sondern sie haben auch gesagt Shamayim, Himmel. Der verlorene Sohn in Lukas 15 sagt, ich will dem Vater sagen, ich habe gesündigt vor dem Himmel und gegen dich. Gegen den Himmel. Da meint er gegen Jahwe. Also das Königreich Jahwes ist nahegekommen. Der Jesus wäre bereit gewesen, das messianische Königreich aufzurichten, wenn sein Volk ihn empfangen hätte mit Buße. Also mit einer radikalen Umkehr von Sünde. Aber wir haben gesehen, indem wir das Matthäusevangelium über so lange Zeit studiert haben, Kapitel für Kapitel, dass die Masse des Volkes ihn als Messias abgelehnt hatte. Und darum hat der Herr dieses Reich nicht hier auf der Erde aufgerichtet. Und darum sagt der Herr Jesus in Johannes 18, jetzt ist mein Reich nicht von dieser Welt. Das ist ganz wichtig, weil die von der sogenannten Bundestheologie, das sind ja die Leute, die sagen, nein, das Reich Gottes, das muss man nicht wörtlich verstehen als ein Königreich, ja? Dass da ein wirkliches tausendjähriges Friedensreich gibt auf dieser Erde, das muss man alles übertragen verstehen. Und die sagen, ja, da steht sie, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also man muss nicht rechnen mit einem tausendjährigen Friedensreich hier auf der Erde. Doch, aber es kommt darauf an, zu welcher Zeit. Der Jesus sagt, jetzt nicht. Das spricht er als der verworfene König. Aber er wird eben wiederkommen auf den Wolken des Himmels. Als der Sohn des Menschen wird, das dem hohen Priester gesagt hat. Das war ja eine Anspielung auf Daniel 7, 12 bis 13, wo der Menschensohn kommt auf den Wolken des Himmels und dann ein Reich aufrichtet über alle Nationen der Welt. Also, jetzt ist das noch nicht so. Und Pilatus hat es gar nicht verstanden. Also, er macht nicht einen Aufstand gegen Rom. Und darum hat diese Anklage bei ihm kein Gehör gefunden. Und jetzt gehen wir zurück zu Matthäus 27. Also der Herr betont, ja, er ist ein König. Aber nicht ein König, vor dem jetzt das Römische Reich Angst haben müsste, dass es nächstens zusammenbrechen wird. Und dann lesen wir Vers 12 nochmals in Matthäus 27.
Und als er von den hohen Priestern und den Ältesten angeklagt wurde, antwortete er nichts.
Ja, da erfüllt sich wieder Jesaja 53, dass der Herr Jesus wie ein Lamm stumm ist vor seinen Scheren und ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, stumm ist. Er spricht nicht, und zwar, wir haben das gesehen, auch schon bei dem jüdischen Prozess hat er geschwiegen. Warum? Weil ja das Urteil schon gefällt war, bevor der Prozess durchgeführt war. Also es war ein ungerechter Prozess, bei dem klar war, die Todesstrafe muss rauskommen, und da war es gar nicht mehr nötig zu sprechen. Zu früheren Gelegenheiten hat der Herr immer gesprochen, ihm wieder Antwort gegeben, aber da nicht mehr, weil es klar war. Aber warum jetzt vor Pilatus hier nicht? Nun, gegenüber Pilatus hat er Antwort gegeben. Du sagst es. Jawohl, ich bin ein König. Aber auf die Anklage der führenden Priester und Ältesten, da antwortet er nichts und Pilatus ist völlig verwundert. Nun, der Herr Jesus wusste, dass es gar nichts nützt. Pilatus hat die ganze Sache durchschaut. Welcher Vers macht das ganz klar? Vers 18. Christian?
Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten.
Also für ihn war es klar. Alle Anklagepunkte sind nicht relevant. Das ist pure Bosheit. Und er ist verwundert. Warum argumentiert er nicht? Ja, weil der Herr genau wusste, ich muss gar nicht argumentieren. Pilatus weiß, was Sache ist, und die anderen klagen ihn aus purer Bosheit an. Und dann kommt die Sache mit Barabbas. Also die Römer wollten sich auch immer wieder mal so ein bisschen gnädig erweisen gegenüber ihren unterworfenen Völkern. Es war ein hartes Regime. Ich mag mich erinnern, so während 6,5 Jahren Lateinunterricht, da sollte uns beigebracht werden, was für eine fantastische Hochkultur in Europa vor 2000 Jahren bestand, das Römische Reich. Und erst später ist mir das so richtig bewusst geworden, wie verdorben und voller Ungerechtigkeit sogar die römische Gerichtsbarkeit war. Und wie grausam und unbarmherzig diese Macht eben regierte. Aber eben zwischendurch wollten sie so ein Gnadenzeichen geben. Und so Begnadigung, das war ganz üblich im Römischen Reich. Kennen wir auch, ist auch bekannt außerhalb der Bibel. Und jetzt hier sagt er, immer zum Fest gab er einen Gefangenen unverdienterweise frei. Und da stand zur Debatte ein berüchtigter Gefangener namens Barabbas. In Lukas 23, Vers 19 wird gesagt, warum der so berüchtigt war. Können wir kurz aufschlagen? Lukas 23, Vers 19.
Barabbas war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen.
Also einer, der wirklich für Aufstand und Revolution gesorgt hat. und einer, der ein Mörder war. Unglaublich. Der wird jetzt quasi als Alternative vorgestellt. Und das jüdische Volk, das vor Pilatus stand, das war nicht das ganze jüdische Volk, darum sage ich, das jüdische Volk, das vor Pilatus stand, konnte wählen. Barabbas oder Jesus. Und die führenden Priester, die Ältesten, also die Richter des Sanhedrins, die überreden die Volksmenge, beeinflussen die Volksmenge, ja, diesen Aufrührer und Mörder freizubekommen. Unglaublich. Sie klagen jemanden an wegen Aufruhr. Nicht wahr? Weil Aufruhr ja so schlimm ist. Aber einer, der das eben nicht gemacht hat, und einer, der wirklich ein Aufrührer war, der wird dann gefordert, er soll gnädigerweise, unverdienterweise freigesprochen werden. Das zeigt die ganze Verdrehtheit der Sache. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Barabbas, was heißt der Name?
Sohn des Vaters.
Wie hast du Kanone geschossen? Ja, also es ist ja so, Bar Abbas. Bar ist ein Wort im Hebräischen und im Aramäischen für Sohn. Man hat auch das Wort Ben. Aber im Hebräischen hat man beide Wörter. Bar und Ben. Ja, und Abbas, das hat nichts zu tun mit den Palästinensern. Wie? Ja, aber ich habe gemeint, Abba heißt Papa. Warum Abbas? Ja, es ist eben so, das Matthäus-Evangelium ist griechisch geschrieben. Und darum werden die Namen ausgesprochen, wie man im Griechischen spricht. Darum steht der Name des Messias, Jeschua, steht nirgends in Matthäus Jeschua, sondern immer Jesus. Ja, weil die griechische Aussprache von Jeschua ist Jesus. Es gibt ja manchmal Leute, die meinen, sie seien ein bisschen genauer an der Bibel und genauer an der Wahrheit, wenn sie nicht mehr Jesus sagen, sondern Jeschua. Ist überhaupt nicht so. Auf Griechisch, und das Neue Testament ist griechisch geschrieben, steht eben Jesus. Natürlich, wenn ich in Israel predige, dann sage ich Jeschua. Aber weil man auf Hebräisch sagt man Jeschua. Aber in der Schweiz sagt man Jesus. Und das ist also die griechische Aussprache. Und ist eben so, auf Griechisch gibt es keinen Sch-Laut. Also Jeschua kann man auf Griechisch nicht schreiben. Das ist auch der Grund, warum man kann das testen mit Griechen, die nicht so gut Deutsch können, dass man ihnen sagen, liebst du Fisch? Fiss habe ich nicht gern. Also, die haben Mühe mit Fisch, aber Fiss. Und da setzt man eben im Griechischen den Laut, den man hat, der am nächsten ist, das S. Drum, Jesu. Und warum dann ein S? Weil man im Griechischen empfindet, Männernamen klingen männlich, wenn sie auf S enden. Und darum sagt man eben im Griechischen nicht Jeremia, sondern Jeremias. Nicht Jesaja oder Hebräisch Jesaja, sondern Jesajas. Nicht Mose, sondern Moses. Und darum Jesus, Jesus. Aber es ist genau das Gleiche wie Jeschua. Also man ist nicht biblischer, wenn man Jeschua sagt anstatt Jesus. Aber man kann es so sagen oder so sagen. Und in Italien sage ich Gesù. Ja? Und in Südamerika Jesus. Also einfach entsprechend den Lauten in der Sprache, in der man spricht. Und jetzt bei Barabbas ist es also Barabba, Sohn des Vaters. Und weil das eben in griechischen Ohren männlich klingen muss, macht man noch ein S dran. Barabbas. Aber es ist wirklich das Wort Abba. Und so hat der Herr Jesus Gott den Vater genannt. Zum Beispiel? In Gethsemane, und zwar in Markus. Im Markus 14, Vers 35, Vers 36.
Und er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst.
Danke. Also da sehen wir, der Herr Jesus hat so gebetet. Und das ist auf dem Hintergrund des Judentums unglaublich. Die Rabbiner haben gesagt, man soll Gott nicht Abba nennen beim Beten, weil das ist zu nahe. Abba ist eben die Art, wie Kinder ihren Vater nennen, was eben wirklich die Herzensbeziehung ausdrückt. Also im Deutschen wäre das Papa, ja? Und nicht einfach Vater. Bei unserem ältesten Sohn ist mir das so speziell aufgefallen. Der war noch nicht so groß, ja? Aber wenn er von mir gesprochen hat, da aus den anderen Kindern, der hätte sicher nicht gesagt, mein Papa hat gesagt. Das war zu nahe. Mein Vater hat gesagt. Aber zu Hause hat der Papa gesagt. Das ist wirklich ein Unterschied. Und darum haben die Rabbiner gesagt, man darf Gott Vater nennen. Also man darf beten, Avinu Shebashamayim. So kommt das auch in den Gebetsbüchern vor, im Judentum. Also unser Vater, der du bist in den Himmeln. Das unser Vater in der Bergpredigt, Matthäus 6, da zeigt der Herr Jesus, wie man beten soll, aber ganz so, wie es im Rahmen des Judentums normal war, üblich war. Aber der Herr Jesus hat Gott Abba genannt. Und das Erstaunliche ist, die Gläubigen in der heutigen Zeit dürfen Gott auch so nennen. Römer 8. Danke. Römer 8, Vers 16. Also bitte schon Vers 15.
Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst zeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.
Also, da wird tatsächlich gesagt, dass die Gläubigen der Gemeinde der heutigen Zeit Gott genauso nennen dürfen, wie der Herr Jesus den Vater genannt hat. Abba. Und das ist eben eine Nähe, die man im Judentum nicht kennt. Und man kann das eigentlich damit vergleichen, im Judentum kannte man Gott als den verborgenen Gott hinter dem Scheidevorhang des Allerheiligsten. Aber wir werden noch sehen in Matthäus 27, im Moment des Todes des Herrn Jesus ist der Vorhang des Tempels von oben nach unten zerrissen worden, um zu sagen, jetzt ist der Zugang in die unmittelbare Nähe Gottes offen. Und darum sagt auch Hebräer 10, Vers 19, dass wir nun mit Freimütigkeit herzutreten sollen, durch den Vorhang hindurch, in die Gegenwart Gottes. Also wir haben eine Nähe seit dem zerrissenen Vorhang, die man vorher nicht kannte. Aber der Herr Jesus hat diese Nähe gehabt von Ewigkeit her, als der ewige Sohn. Und übrigens könnte man fragen, ja, warum übersetzt man dann nicht einfach Papa? In der deutschen Bibel. Der Grund ist der, wir müssen uns vorstellen, der Römerbrief wurde gelesen in Rom. In welcher Sprache? Wie? Nein? Nein, Griechisch. Ja. Die Römer in Rom, als Zweitsprache konnte man Griechisch. Im Osten des Reiches war Griechisch die erste Sprache. Man kam eigentlich im ganzen Mittelmeerraum mit Griechisch durch, außer in Spanien. Dort musste man nicht Spanisch sprechen, sondern Lateinisch. Spanisch gab es noch nicht. Das ist erst später aus dem Latein entstanden. Aber Es war also so, dass man damit rechnen konnte, wenn in Rom der Römerbrief griechisch vorgelesen wurde, konnten die das verstehen als Zweitsprache. Aber in Römer 8 sagt Paulus, wir sagen Abba Vater. Und da steht Abba Pater. Pater ist das griechische Wort für Vater. Und Abba, das ist hebräisch, aramäisch. Im Hebräischen sagt man Abba, im Aramäischen sagt man Abba. Und er sagt das also in einer Fremdsprache. Also noch fremder als Griechisch, die zweite Sprache. Und warum sagt er nicht, zum Beispiel im Griechischen gäbe es Patridion. Das ist wie im Russischen Papuschka, Väterchen. Das wäre nicht würdig gewesen für Gott. Und darum, also geht nicht irgendwelche Kosebezeichnung für Vater. Und es wurde Abba geschrieben, damit die römischen Christen Abba sagten und eben nicht Patridion zum Beispiel. Und damit wurde eigentlich ausgedrückt, wir haben eine solche Nähe zu Gott und trotzdem wird es nicht so, wie das in manchen Kreisen heute geschieht, wo sie sagen, Daddy da oben, das geht gar nicht. Und es ist ja oft mit einer fehlenden Ehrfurcht verbunden. Und ich sage oft, ich will mich vorsichtig ausdrücken und nicht ungerecht verurteilen, aber man muss sich das bewusst werden, dass wenn diese Ehrfurcht fehlt, das geht nicht. Und trotzdem diese unglaubliche Nähe und dieses Vertrauen, das wir haben dürfen. Und darum dürfen wir sagen, aber Vater.
Die Stelle in Galater zeigt diese Sohnschaft in Verbindung mit dem Namen Aber.
Ja, also hier ja auch. Wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen. Also genau wie in Galater 4. Das wird nochmal unterstrichen in Galater 4. Aber Vater, weil wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben. Und es ist noch etwas, warum steht beides? Aber Vater. Pater, Vater, das ist eben das, was mein ältester Sohn den anderen Kindern gesagt hat. Mein Vater hat gesagt. Er hätte nicht gesagt, mein Papa hat gesagt. Also hätte er gesagt, Pater hat gesagt. Und das ist eigentlich die Beziehung, die Vaterbeziehung, die auch mit einer Einsicht verbunden ist. Und Abba ist die Vaterbeziehung, die ganz stark mit den Gefühlen und den Emotionen verbunden ist. Und beides braucht es. Also wir haben wirklich als Kinder Gottes eine Beziehung zum Vater, die unsere ganzen Emotionen und Gefühle beinhaltet, aber auch unsere Einsicht, die wir haben dürfen in diese Beziehung. Die Einsicht, dass der Herr Jesus der ewige Sohn ist von Ewigkeit her und so in Gemeinschaft war mit dem Vater. Und er kam in diese Welt und hat diese Beziehung uns aufgetan, indem er durch das Kreuz das Allerheiligste geöffnet hat. Ja, und wenn wir also so zurückgehen zu Matthäus 27, dann hat das schon eine sehr besondere Bewandtnis, dass diese schreckliche Alternative, ein berüchtigter Gefangener, der ein Mörder und ein Revolutionär war, dass der Bar Abba heißt, Sohn des Vaters. Und der Jesus wird genannt Sohn des Vaters. Wo? Normalerweise wird er genannt Sohn Gottes, aber wird auch genannt der Sohn des Vaters. Ja, genau. Johannes schreibt an eine Frau und ihre Kinder und er sagt in diesem Brief, Vers 3, 2. Johannes, Vers 3.
Mit
Mit uns wird sein Gnade, mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe.
Das muss man wirklich genießen, diesen Ausdruck hier. Kommt nur einmal vor. Der Sohn des Vaters. Aber es beinhaltet so viel. Ich war gerade in Johannes 17, in diesem Gebet des Herrn Jesus am Vorabend der Kreuzigung. Da betet er zum Vater. Ausdrücklich. Und er sagt, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Wir können das aufschlagen. Johannes 17. Und eben wichtig, der Herr Jesus betet nicht einfach zu Gott. Das drückt eine gewisse Distanz aus. Sondern er betet zum Vater. Und wir lesen Vers 1.
Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche.
Danke. Also sieht man, das Gebet beginnt mit Vater. Die Stunde ist gekommen. Und dann sagt er in Vers 6,
ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast.
Ja, deinen Namen offenbart. Welcher Name war das? Abba. Genau. Das, was sie eben nicht kannten. So durften sie ja nicht beten. Und genau das hat er ihnen mitgeteilt. Und zwar, weil eben Johannes 1, Vers 12 gesagt wird, so viele aber ihn aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Vollmacht, Recht, Vollmacht, Kinder Gottes zu sein, die eben von Neuem geboren worden sind, aus Gott geboren sind. Und nun hier in Johannes 17, Vers 5, Vers 4 und 5, müssen wir noch dazu lesen.
Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.
Danke. Das ist eben wirklich der ewige Sohn. Und der in der Beziehung war zum Vater als Abba, Vater. Und in diese Beziehung sind wir hineingebracht worden. Und jetzt folgt Pilatus die Alternative, wen wollt ihr? Bar-Abba? Den Sohn des Vaters, des ewigen Vaters. Oder Bar-Abba, den Sohn des Teufels. Nicht wahr? Der Herr Jesus bezeichnet nämlich die Verlorenen als Kinder des Teufels. In Johannes 8. Wenn wir kurz aufschlagen. Johannes 8, Vers 44.
Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist.
Danke. Also, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und dieser Mörder war ein Bar-Abba, aber von dem Teufel. Und der wurde gewählt von der Masse. So etwas Grausames. Aber wir sehen, im Zusammenhang mit dem Kreuz wird die Bosheit des Menschen so deutlich und so offensichtlich und so eindeutig klar. Und dann gibt Gott aber noch Gnade. Eine Frau konnte in dieser Nacht, in dieser entscheidenden Nacht, in der der Herr Jesus überliefert wurde und zum Tod verurteilt wurde, konnte die nicht gut schlafen. Einen so unruhigen Schlaf hatte sie mit einem Traum, dass sie wusste, dieser Traum hat etwas zu bedeuten. Ich war Träume sind ja wichtig. Wir sind nachts verrückt, damit wir am Tag wieder ungefähr normal sind. Und darum sagt das Buch Prediger, Träume kommen durch viel Geschäftigkeit. Wir müssen das verarbeiten. Und dann wird das ein bisschen umgelagert und so, und darum gibt es auch manchmal ziemlich Vermischung und Verwirrung. Aber wir sehen eben in der Heilsgeschichte der Bibel, dass Gott an ganz bestimmten Punkten hat er durch Träume gesprochen. Und im Matthäus-Evangelium, der erste Traum, den wir hatten, war der Traum von Josef. Denn er war verlobt und er fragte sich, so geht das nicht, weil er dachte, die Schwangerschaft von Maria, das muss etwas Schlimmes sein, er hat das nicht verstanden. Und da wollte er sie heimlich verlassen und ein Engel warnt ihn im Traum, dass das ist jetzt ein anderer Fall. Es war schwer verständlich, diese Situation, aber es war ein anderer Fall. Und so an wirklichen Schlüsselstellen. Ich weiß, es gibt Leute, die meinen, Träume und Visionen sind dafür da, wenn man Bleistift verloren hat. Ein Traum, dass man den Bleistift wieder findet. Nein. Wir sehen sogar in biblischen Zeiten, wo das Wort Gottes noch nicht abgeschlossen war, waren Träume nicht einfach an der Tagesordnung. Der Apostel Paulus hatte einen Traum in der heutigen Türkei, Apostelgeschichte 16, und da sieht er jemand, der war mazedonisch gekleidet. Europäische Kleidung. Und der Mann sagt, komm herüber und hilf uns. Am nächsten Morgen war es Paulus nicht ganz klar, was war jetzt das? Und er bespricht es mit seinen Freunden, und auch Lukas, der ab dieser Stelle über wir spricht, Autor der Apostelgeschichte. Und dann schlossen wir, dass der Herr uns gerufen hat. Und dann geht Paulus von Asien rüber nach Europa. Ja, aber das war ein Traum. Aber das war eben nicht ein verlorenes Bleistift, sondern eben der entscheidende Moment, dass der Völkerapostel den europäischen Boden betritt. Ja, Hiob 33, da muss man eben auch daran denken, Hiob lebte im 3. Jahrtausend vor Christus, also in einer Zeit, da gab es noch keine Bibel. Und dort sagt Elihu, dass Gott eben zu den Menschen spricht, durch Krankheit, aber durch Leiden, aber auch durch Träume. Und darum ist eben wichtig zu sehen, wenn man das jetzt übertragen will, ja, spricht Gott uns zu uns auch üblicherweise durch Träume, muss man sagen, nein. Der Apostel Paulus sagt, weil wir eben das Wort Gottes haben, in 2. Korinther 5, Vers 7. Hast du es, Christian? Mhm.
Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen.
Ja, das ist der normale Grundsatz. Also nicht durch Schauen, sondern durch Glauben. Und zwar an das geschriebene Wort Gottes, das heute abgeschlossen ist. Mit dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Aber da spricht also Gott zu Frau Pilatus. Und sie hat im Traum so gelitten, dass sie eine Gesandtschaft zu ihrem Mann schickt, der eben damals um 6 Uhr morgens schon angezogen war. Wir haben das ja schon früher gesehen, dass eben in dieser Nacht gab es eine so große Sache, dass die führenden Priester, der Sanhedrin, hatte bereits Kontakt aufgenommen mit Pontius Pilatus im Zusammenhang mit dem Verrat von Judas. Und da war also schon klar, wenn ihr kurzer Prozess vorbei ist, kommen sie sofort bei ihm vorbei. Und der hatte auch die Erlaubnis gegeben, dass eine Speira, haben wir gesehen, eine Schar von römischen Soldaten, und das konnten, je nachdem, sogar mehrere hundert Soldaten gewesen sein, die die Verhaftung im Garten Gethsemane mit zu verantworten hatten. Also das war alles abgesprochen und darum war da um 6 Uhr Pilatus schon im Prätorium bereit, aber die Frau durfte noch ein bisschen schlafen. Und die kommt dann nicht selber vorbei. Ob die schon angezogen war, ist eine andere Frage. Ja, man muss sich das nicht vorstellen. Aber schickt eine Gesandtschaft und lässt ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Denn viel habe ich heute im Traum gelitten um seinetwillen. Also die merkte, das ist ein Prozess wie kein anderer. Und Gott hat diese Heidin durch einen Traum gewarnt. Eine Bibel hatte sie nicht. Also schon eindrücklich. Und an dieser Stelle machen wir weiter nach der Pause.